Besuch der Sterndeuter. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem anderen Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendsten unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land.
Ich bin schon so halb fromm aufgewachsen. Für mich war das immer selbstverständlich, dass es einen Gott gibt, der diese Welt gemacht hat, dass ich mit ihm reden kann und dass ich Jesus brauche, um mit ihm in Beziehung zu treten, um mit Gott ins Reine zu kommen. Das war irgendwie immer selbstverständlich. Deswegen war ich ein Stück verwundert, als ich auf einer Freizeit, als Jugendlicher, einer christlichen Freizeit, mal gefragt wurde, was provoziert euch eigentlich an Jesus? Ich dachte so, was soll mich an Jesus provozieren? Ich meine, er ist der Sohn Gottes, er kann sagen und machen, was er will. So, was soll mich an ihm provozieren? Bis das ein Stück tiefer gerutscht ist und ich gedacht habe, ja, wenn ich mir vorstelle, es wird heute jemand in der Fußgängerzone stehen und die Sachen sagen, die Jesus damals gesagt hat, da wüsste ich, wo ich anrufe. Wenn heute jemand in Neustadt sich eine Bananenkiste nimmt und da draufstellt und sagt, Leute, an mir entscheidet sich dein ewiges Schicksal. Je nachdem, wie du dich zu mir stellst, geht es in Ewigkeit herrlich weiter oder entsetzlich. Ja, da würde ich doch wissen, bei dem stimmt was nicht. Aber das war mir vorher irgendwie selbstverständlich. Und da wurde mir so Stück für Stück bewusst, ich habe da offensichtlich nicht intensiv genug drüber nachgedacht. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie unfassbar das ist, was Jesus von sich behauptet. Und wenn wir jetzt auf Weihnachten zugehen in unserer Kultur mit schönen Lichtern, grünen Zweigen, stimmungsvoller Musik, dann kann uns das Gleiche passieren, dass wir gar nicht checken, wie bahnbrechend, wie spektakulär das ist, was da eigentlich passiert ist. Deswegen würde ich dir heute Morgen gerne sagen, wenn Jesus nicht dein Denken sprengt, dann hast du Weihnachten verpennt. Nicht, wenn die fünfte Kerze brennt, sondern wenn Jesus nicht dein Denken sprengt, wenn er dich nicht immer wieder zum Staunen bringt und zum Kopfschütteln. wenn du nicht immer wieder an den Punkt kommst, wo du sagst, was, echt? Dann hast du Weihnachten verpennt, dann musst du intensiver verstehen, was da eigentlich passiert ist. Wenn Jesus nicht dein Denken sprengt, dann hast du Weihnachten verpennt. Vielleicht, weiß nicht, ob du schon mal drüber nachgedacht hast, aber es gibt unterschiedliche Methoden, Tunnel zu bauen. Vielleicht bekannt mal aus den Nachrichten sind diese riesigen Tunnelbohrmaschinen, die sich da reinfräsen. Aber man kann Tunnel auch sprengen, so hat man es früher gemacht. Und dann wird erst kontrolliert gebohrt und in die Bohrung kommt dann Sprengstoff rein und der wird gezündet und dann ist wieder ein Stück freigesprengt. Und das ist das, was Gott mit dir machen möchte. Näher an dich drankommen, tiefer reinbohren und dein Denken sprengen, damit du immer mehr verstehst, was Weihnachten bedeutet und was Jesus bedeutet und für dich bedeuten möchte. Auch mit dieser Geschichte, die Bernd gerade vorgelesen hat, von den Sterndeutern. Auch die ist für viele von uns so selbstverständlich und vielleicht sehr märchenhaft. Drei Könige von weit weg auf ihren Kamelen, die zum Stall kommen und ihre Geschenke dalassen. Und wenn du die Geschichte ein bisschen besser kennst oder gerade aufgepasst hast, dann weißt du, da war jetzt schon manches dazu gedichtet, so märchenhaft ausgeschmückt. Denn im Text gerade stand nichts von Königen, sondern von Sterndeutern. Wir wissen nicht, wie viele es waren. Wir wissen nur, dass sie drei Sorten Geschenke mitgebracht haben, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Wir wissen auch nicht, wie sie hießen. Da hat sich einfach manches drumherum gebildet, durch die Kirchengeschichte, manches sinnvoll darüber nachzudenken, aber vieles wissen wir gar nicht. Und trotzdem ist das eine total schräge Geschichte. Da ist dieser Stern, der sich bewegt. Und der manchmal da ist und dann auch wieder nicht da ist. Den die Sterndeuter zwischendurch nicht gesehen haben. Denn sie sind ja zunächst falsch abgebogen, in Jerusalem gelandet. Und spätestens da könnte man sagen, ja, das klingt doch sehr märchenhaft. Lassen wir unsere Herzen davon erwärmen und machen wir weiter mit unserem alltäglichen Leben. Aber diese Geschichte will dein Denken sprengen. Natürlich kann man überlegen, ob es nicht eine sinnvolle, naturwissenschaftlich nachvollziehbare Erklärung gibt für dieses Himmelsphänomen mit dem Stern. Und tatsächlich, im 17. Jahrhundert lebte Johannes Kepler, der hat viel über die Sterne nachgedacht und er hat berechnet und überlegt und gesagt, wahrscheinlich war dieser Stern eigentlich zwei Sterne, zwei Planeten, Jupiter und Saturn, die so dicht zusammenstanden, dass sie aussahen wie einer, deswegen heller geleuchtet haben. Das ist wohl um die Geburt Jesu herum mehrfach vorgekommen. Und das Spannende ist, diese Sterndeuter kamen ja aus dem Osten, vielleicht aus Babylon. Und dort hat man viel über die Sterne nachgedacht. Und Jupiter galt als Stern des höchsten Gottes oder als Königsstern. Und Saturn als Stern der Juden. Und diese zwei stehen da zusammen. Ja klar, ein König der Juden wird erwartet. Und da würden viele sagen, das klingt ziemlich logisch und das ist mehrfach passiert, wenn die Sterndeuter lange unterwegs waren. Mag das so ausgesehen haben, als hätte sich der Stern bewegt und das mag erklären, wieso er mal zu sehen war und mal zu nicht und mal nicht. Aber teilweise klingt das ja im Text echt so, wie wir uns das so vorstellen, dass dieser Stern wirklich wie so ein Glühwürmchen vor den Sterndeutern hergegangen ist. Deswegen sagen andere, nee, das hat nichts mit Planeten zu tun, das war eigentlich ein Engel, der nur aussah wie ein Stern. So oder so bleiben Fragen bei diesem Text. Da kann man manches sinnvoll nachvollziehen und trotzdem ist es irgendwie merkwürdig. Und wenn das für dich so selbstverständlich ist wie für mich, dann sagst du vielleicht, man war Gottes Stern. Kann machen, was er will. Passt. Vielleicht geht es bei dir nicht ganz so schnell. Vielleicht bist du gedanklich wirklich raus, weil du sagst, kann ich nicht nachvollziehen, kann ich nichts mit anfangen. Und davon gibt es ja noch mehr in dieser Geschichte. Ne? Wir sagen heute noch, er kam wie die Jungfrau zum Kinde. Und das drückt ja unsere Verwunderung darüber aus, was da passiert sein soll. Schwanger ohne Sex, ja, die Nummer habe ich meinen Eltern gegenüber auch probiert. Wir wissen, dass das nicht funktioniert. Aber das Ding ist, manches davon ist gar nicht so neu, wie wir manchmal denken, denn Josef wusste ja auch schon, dass man ohne Sex nicht schwanger wird. Deswegen wollte er ja die Verbindung auflösen. Und könnte es vielleicht genauso sein, dass wir an manchen Stellen heute falsch liegen? Heute immer noch falsch liegen und uns dessen gar nicht bewusst sind? Wie schnell ändert sich das, was wir für richtig und das, was wir für möglich halten? Ich habe mal ein paar Sachen zusammengetragen. Vor 65 Jahren erst wurde die Antibabypille erfunden und in Deutschland das erste Atomkraftwerk gebaut. Der letzte Schrei. Bis vor 50 Jahren, gut 50 Jahren, waren homosexuelle Handlungen in Deutschland strafbar. Und meine Eltern wurden von ihren Lehrern geschlagen. Vor 35 Jahren wurde das Internet erfunden. Wie konnten wir jemals ohne leben? Und die Sowjetunion zerfiel. Aber das eine hat mit dem anderen wahrscheinlich nichts zu tun. Vor 18 beziehungsweise 16 Jahren wurde das iPhone erfunden. Und WhatsApp. Meine Älteste ist gerade 18. Dieses Gerät, diese App, ohne die viele von uns völlig anders leben müssten, ist gerade mal 18 oder 16 Jahre alt und vorher ziemlich unvorstellbar. Deswegen, wo werden deine Urenkel, wo werden meine Urenkel mich mal fragen, wie konntet ihr früher so oder so denken, dieses oder jenes für richtig halten? Wo werden Sie fragen, wie habt ihr das gemacht, bevor die Teleportation erfunden wurde? Wie schnell ändert sich das, was wir für felsenfest richtig halten? Wie schnell ändert sich das, was wir für möglich halten? Innerhalb weniger Jahrzehnte. Kann es sein, dass unser Verstand einfach nicht groß genug ist, um diese Welt zu verstehen? Kann es sein, dass es sich lohnen würde, diesem alten Buch mit seinen für uns manchmal schrägen Geschichten zu vertrauen, auch wenn wir es nicht immer nachvollziehen können. C.S. Lewis, britischer Autor, Autor von den Chroniken von Narnia, sagte: All that is not eternal is eternally out of date. Zu Deutsch nicht ganz so flüssig, alles, was nicht ewig ist, ist ewig veraltet. All that is not eternal is eternally out of date. Unser Verstand ist einfach nicht groß genug und wir sind immer nur an einem Zeitpunkt der Geschichte mit dem, was wir für möglich halten und mit dem, was wir für richtig halten. Und wir mögen total schief liegen. Vielleicht geben wir einem Buch eine Chance, das seit Jahrtausenden Menschen Hoffnung gibt und Halt im Leben. Ja, aber sollen wir dann die Wissenschaft völlig ignorieren? Im Supermarkt gibt es manchmal diese Schilder, bitte lassen Sie Ihre Einkaufstaschen im Auto. Vielleicht sollten wir draußen eins aufhängen. Liebe Gäste, bitte lassen Sie Ihren Verstand im Auto, bevor Sie den Gottesdienstsaal betreten. Der hat hier nichts zu suchen. Nein. Nein, natürlich nicht. Und auch das finden wir in diesem Text. Da sehen wir, dass Jesus unser Denken sprengt, auch weil er in kein Schema reinpasst. In kein Schema reinpasst von dem, was möglich ist und von dem, was richtig ist. Da sind diese Sterndeuter. Im Griechischen heißt es Magoi. Da kommt unser Wort Magier her. Und wenn man nachliest, dann findet man heraus, diese Menschen beschäftigten sich mit Beschwörung, Heilkunde, Zukunftsweissagung, Astrologie. Für die frommen Juden damals waren das Götzenanbeter. Esoteriker, ganz schräge Vögel. Aber sie sind die einzigen in dieser Geschichte, die blicken, worum es wirklich geht. Das sind ganz zwielichtige Gestalten. Aber dieses zwielichtige Wissen um die Sterne, das bringt sie auf die richtige Spur. Da finden wir Wertschätzung für das, was wir als Menschen herausfinden können, für Wissenschaft. Denn ihr schräges Wissen hat sie auf die richtige Spur gebracht. Aber ja, da ist auch eine Grenze. Denn ihr Wissen hat sie bis nach Jerusalem gebracht. Sie sind innerhalb der üblichen Vorstellungen geblieben. Ja klar, Jerusalem, da muss der König der Juden geboren werden. Ihr Wissen hat sie nur bis nach Jerusalem gebracht und sie brauchten dieses alte Buch. Sie brauchten Gottes ganz greifbares Reden, um auf die ganz richtige Spur zu kommen, um nach Bethlehem zu kommen. Wir finden Wertschätzung für das Wissen, das wir Menschen ansammeln können. Und wir finden seine Grenzen. Die Geisteswissenschaften können unsere letzten Fragen nicht beantworten. Sie können nur mutmaßen. Und die Naturwissenschaften können sich über Wunder nur wundern. Sie haben Wert. Aber wir brauchen mehr. Da ist Wertschätzung und Grenze im Blick auf die Wissenschaft. Und so finden wir das in der Bibel auch im Blick auf andere Religionen. Da ist Paulus, der erste große Missionar in Athen. Und wir lesen davon, wie er durch die Stadt geht und überall stehen Altäre fremder Götter. Und Paulus heißt, es ist darüber ganz aufgebracht, wie man so in die falsche Richtung laufen kann. Und gleichzeitig steht er nachher vor der Ratsversammlung und soll mal erklären, was er eigentlich so predigt. Und dann greift er diese Altäre ganz positiv auf und sagt, liebe Leute aus Athen, ich sehe, dass euch die übernatürlichen Dinge, dass euch die göttliche Welt ein echtes Anliegen ist, dass ihr sehr religiös seid, dass ihr euch große Mühe gibt. Ihr habt sogar einen Altar für einen unbekannten Gott. Und wer dieser Gott ist, das will ich euch heute erklären. Paulus kann das wertschätzen, dass da eine echte Suche ist. Und er sagt ihnen ganz klar und deutlich, dass es da aber auch eine Grenze gibt des Erkennens, des Verstehens, über die wir nur mit Jesus kommen. Jesus sprengt unser Denken über das, was möglich ist und über das, was richtig ist. Immer wieder. Er sagt den Sündern, bei denen sich jeder einig war, dass sie ein schlechtes Leben führen. Er sagt den Sündern, dass sie umkehren müssen von ihrer Gottlosigkeit. Aber genauso sagt er den Superfrommen, dass sie umkehren müssen von ihrer Selbstgerechtigkeit. Von dem Eindruck, dass sie sich Gottes Wohlgefallen verdienen können. Jesus würde heute noch alle Kategorien sprengen. Den politisch Linken wäre er viel zu verbohrt in seinen biederen Ansichten. Und den politisch Rechten viel zu barmherzig mit den faulen Säcken. Jesus begegnet allen, die anders denken, mit tiefem Respekt. Aber er weicht keinen Millimeter zurück mit seiner Aussage, dass er der einzige Weg ist, in Verbindung mit Gott zu kommen. Er nennt Sünde, was alle anderen feiern. Und begegnet doch jedem Menschen mit tiefer Wertschätzung. Jesus will dein Denken sprengen, will dich immer wieder an den Punkt bringen, wo du sagst, krass, so ist er, so denkt er, krass, da habe ich es mir viel zu einfach gemacht. Wenn Jesus nicht dein Denken sprengt, dann hast du Weihnachten verpennt. Diese schrägen Vögel, die landen in der Hauptstadt, in Jerusalem. Und da begegnen sie den Schönen und Reichen ihrer Zeit, dem König und den Schriftgelehrten. Aber die Schönen und Reichen ihrer Zeit, die scheitern. Das ist der prächtige König, der nur Angst hat um seine Macht. Und da sind die frommen Schriftgelehrten, die genau wissen, wo der König der Juden zu finden sein wird. Aber die unbeteiligt daneben stehen und selber nicht hingehen. wer hingeht, wer zu Jesus kommt, das sind die fremden Esoteriker. Sie gehen hin und sie kommen zu einem kleinen Kind, gezeugt im Bauch einer unverheirateten Frau, geboren in einem Kaff, gebettet auf Heu und Stroh. Und dieses kleine Kind in diesem Kaff von dieser nicht verheirateten Frau, dieses kleine Kind, nach dem werden sich eines Tages ein Drittel der Menschheit Christen nennen. An diesem kleinen Kind entscheidet sich tatsächlich unser ewiges Schicksal. Dieses kleine Kind hört die Stimme des Allmächtigen, der zu ihm sagt, du bist mein geliebter Sohn. Bäm! Die Schönen und Reichen in der schönsten und reichsten Stadt, die landen auf der Nase. Aber die fremden Esoteriker, die gehen zum Kind. Die finden Leben. Jesus sprengt unser Denken über das, was möglich ist, über das, was richtig ist. Und Jesus sprengt unser Denken über das, was wichtig ist. Weil die Schönen und Reichen scheitern und die schrägen Vögel Leben finden. Jesus sprengt unser Denken über das, was wichtig ist. Wann bist du so richtig zufrieden mit dir? Was macht dich unzufrieden mit dir? Wann denkst du, eigentlich bin ich ganz cool? Und wann würdest du am liebsten im Erdboden versinken? Wir stehen manchmal vor dem Spiegel. Und entweder stehen wir da und sind peinlich berührt von dem, was wir sehen. Oder wir schwellen stolz die Brust, weil wir sehen, dass das Fitnessstudio was gebracht hat. Wir schauen auf unser Bankkonto und wir fühlen uns wertlos. Oder wir klopfen uns auf die Schulter. Wir geben an mit dem, was wir besitzen. Oder wir schämen uns dafür. Wir geben vielleicht sogar an mit dem, was wir Schweres durchgemacht haben. Oder wir schämen uns dafür. Wir geben damit an, wen wir kennen. Oder wir schämen uns dafür. Wir wollen uns und allen zeigen, wie wichtig wir sind. Wie cool. Wie beliebt, dass wir ein Erfolg sind. Und je nachdem, wie uns das gelingt, wie wir uns einschätzen, ob wir zufrieden mit uns sind oder nicht, je nachdem finden wir uns großartig oder grottig. Aber Jesus sprengt unser Denken. Jesus will dein Denken sprengen über das, was wichtig ist. Die Schönen und Reichen landen auf der Nase. Aber die schrägen Vögel aus dem Osten, die finden ihren König. Die Schönen und Reichen scheitern. Erfolgreich sind die fremden Esoteriker, die demütig genug sind. In einem Stall, vor einem Kind, in den Staub zu fallen. Wisst ihr, später, als Jesus größer war, da haben Menschen gesehen, wie er mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Leute satt macht. Später, als Jesus groß war, da haben Menschen gesehen, wie er einen Mann gesund gemacht hat, der von Geburt an blind war. Später, als Jesus groß war, da haben Leute tiefgehende Predigten von Jesus gehört. Die Sterndeuter sehen keine Wunder. Sie hören keine Predigt. Aber sie gehen in diesem Stall vor diesem Kind auf die Knie. Sie haben ihr Leben lang nach Wissen gesucht und kannten sich aus mit allem Möglichen. Aber als sie in Bethlehem ankommen, in diesem Stall, bei diesem Kind, da wissen sie, dass ihre Suche ein Ende hat. Dass sie am Ziel angekommen sind. dass sie endlich das gefunden haben, wonach sie ihr Leben lang gesucht haben. Tim Keller schreibt, egal wo du heute stehst, egal was du in deinem Leben bisher wirklich gesucht hast, du findest es nur in diesem Kind. Egal, wo du heute stehst, egal, was du in deinem Leben bisher gesucht hast, du findest es nur in diesem Kind. Wenn dieses Kind dein Denken sprengt, über das, was möglich ist, weil er wirklich alles kann, über das, was richtig ist, weil er alleine das entscheidet, und über das, was wichtig ist, weil er nicht danach fragt, was deine beste Note ist, weil er nicht danach fragt, was deine Maße sind, wie viel du verdienst oder wie sauber deine Küche ist, sondern weil er einfach nur nach dir fragt. Und ob du vor ihm auf die Knie gehen möchtest. Diese schräge Geschichte, die wir da lesen, die ist nur der Auftakt für das Leben von Jesus. Aber hier sehen wir schon, dass Jesus geboren wurde, um später zu sterben. Er wird hier König der Juden genannt. Und das ist es, was nachher an seinem Kreuz stehen wird. Und schon hier begegnet uns die Myrrhe, genau wie später bei seiner Hinrichtung. Jesus wurde geboren, um zu sterben. Für dich zu sterben. Weil er der einzige Weg ist, weil das der einzige Weg ist, wie du mit Gott ins Reine kommen kannst. Jesus will dein Denken sprengen und das wird dich fertig machen, weil er dir sagt, dass du umkehren musst, dass mit dir etwas nicht stimmt, so sehr nicht stimmt, dass du von dir aus mit Gott nicht ins Reine kommen kannst. Jesus macht dich fertig, weil er dir sagt, du musst umkehren. Deine Lage ist viel verzweifelter, als dir bewusst ist. Aber nur Jesus kann dich auch wirklich froh machen. Weil er dich genau so haben möchte, genau so nehmen möchte, wie du bist. Mit deinen Erfolgen und mit deinem Scheitern. Genau so nehmen möchte, wie du bist. Für dich wurde er geboren, um zu sterben. Weil er möchte, dass genau du vor ihm auf die Knie gehst. Weil er genau dich in seine Arme schließen möchte. Wurde er geboren, um zu sterben. Bis vor einigen Jahren gab es hier in der Pfalz ein Magazin namens Chili. Das konnte jeder haben, aber keiner kaufen. Weil da nämlich oben rechts immer drauf stand, unbezahlbar. Jeder konnte es haben, aber keiner kaufen. Es war unbezahlbar. Und das bist du für Jesus. Deswegen wurde er geboren, um zu sterben für dich. Und das möchte er für dich sein. Unbezahlbar. Du für ihn und er für dich. Er will dein Denken sprengen. Den Tunnel herangraben als dein Herr, an dein Herz, dass du tiefer verstehst, wie sehr du ihn brauchst. Und wie gerne er dich in seine Arme schließen möchte. Unbezahlbar bist du für ihn. Deswegen ist er diesen Weg gegangen. Und unbezahlbar will er sein für dich. Weil er einzigartig ist und gut. Auf diesem Magazin war kein Preisschild, da stand nur unbezahlbar. Aber die Sabine hat für euch Preisschilder gebastelt, auf denen unbezahlbar steht. Als Erinnerung daran, dass du unbezahlbar wertvoll bist für ihn und er unbezahlbar wertvoll sein möchte für dich. Wenn du sie gerade rumgibst, kann sich jeder gerne eins mitnehmen. Ich will nur noch mal festhalten, wir haben es zu tun mit einem Text, in dem alles auf den Kopf gestellt wird. Das ist das stolze Jerusalem, die Perle Israels. Und es übersieht den wahren König. Seine Wiege steht in einem Kaff namens Bethlehem. Und die Frommen wissen alles. Aber sie checken es nicht. Sie stehen unbeteiligt daneben, als der Retter geboren wird, über den sie alles zu wissen meinen. Die fremden Esoteriker, die schrägen Vögel, die finden das, was sie immer schon gesucht haben, weil sie vor einem Kind in den Staub fallen. Wenn Jesus nicht dein Denken sprengt, dann hast du Weihnachten verpennt. Dann weißt du nicht, worum es wirklich geht. Und wie krass und unvorstellbar das ist. Es stellt dir vor Augen, dass du für Jesus unbezahlbar bist. Aber es stellt auch dir eine Frage. Was ist dir, dieses Kind, dieser König, wert? Bleibst du unberührt daheim im angesagten Jerusalem? Machst du einfach weiter mit deinem Leben? Oder bist du bereit, dein Denken sprengen zu lassen und vor diesem Kind auf die Knie zu gehen? Heute kannst du einen Schritt auf ihn zumachen, vielleicht deinen ersten. Vielleicht einen weiteren. Ich habe mal die Geschichte gelesen von einer Frau in einem einsamen Bergdorf. Und eines Tages kam ein Missionar vorbei. Ein Reisender, der von Jesus erzählen wollte. Und diese Frau, die wurde irgendwie gepackt und hat gedacht, ah, das ist gut, da ist irgendwie was dran. Aber sie wusste auch, oder dachte, ich bin so dumm, ich kann mir gar nichts merken. Und deswegen sagt sie zu diesem Missionar, ich würde da gerne irgendwie weiterkommen, aber ich weiß nicht, wie ich kann mir auch nichts merken. Kannst du mir nicht irgendwie einfach was ganz Einfaches sagen? Und er sagte, ja, ich gebe dir ein Gebet mit und das betest du immer wieder. Zeig mir, wer ich bin. Zeig mir, wer ich bin. Das nimmt die Frau mit. Und ein paar Monate später kommt der Missionar wieder in diesem Dorf vorbei und die Frau begegnet ihm. Und oh, er fragt nach ihr, wie ist es mit dir weitergegangen? Und sie sagt, oh, es ist so furchtbar, ich bete dieses Gebet und immer mehr verstehe ich, wer ich wirklich bin. Und dann sagte der Missionar, weißt du, das war nur der erste Schritt. Es gibt noch ein zweites Gebet. Das solltest du ab heute beten. Das ist, zeig mir, wer du bist. Zeig mir, wer du bist. Und das hat für diese Frau den ganzen Unterschied gemacht. Zeig mir, wer ich bin. Wie nötig ich dich habe. Zeig mir, wer du bist. Wie leidenschaftlich du auf mich zukommst. Hey, wenn Jesus dein Denken sprengt, dann wirkt wirklich Weihnachten. Amen.